Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Hollywood-Stars, Topmodels und Business-Titanen. Er hat sie alle vor der Linse. Internationale Magazine und Unternehmen reißen sich um ihn. Wie hat der Fotograf Udo Spreizenbart es von einem kleinen Dorf bei Pforzheim bis an die Spitze des Fashion-Olymps geschafft? Das verrät er uns jetzt in der neuen Folge von Biz and Beyond. Herzlich willkommen, Udo.
Hallo.
Hallo, Udo.
Udo, du lebst ja auch schon sehr lange in New York und ich sollte vielleicht anfangs erwähnen, dass wir uns kennen. Wir haben auch schon zusammen gearbeitet für Bertelsmann. Die Wahlen stehen an, die Stimmung ist gespannt. Wie empfindest du jetzt das Leben in New York?
Das Leben in New York ist eigentlich so wie immer, weil es verändert sich immer. Also New York ist für mich so die Stadt, die sich laufend verändert und das stagniert nie. So von daher, ja, das ist Veränderung, immer wieder Veränderung. Und die Stimmung jetzt gerade, klar, man nimmt das wahr. Es gibt viele Unsicherheiten. You know? Leute fragen sich, was passiert. Ich versuche das für mich persönlich ein bisschen auszublocken, weil man kann da so reingezogen werden in so einen Strudel von Informationen. Ich versuche wirklich nur die nötige Information, die für mich notwendig ist, aufzunehmen und versuche das Ganze drumherum auszublocken, weil sonst kann man da 24 Stunden damit zubringen.
Pforzheim, New York, das ist nicht der nächste Weg. Wie kam es dazu und wie lange lebst du schon in New York?
Ich lebe jetzt schon 31 Jahre in New York und also länger hier als in Deutschland. Und ja, es ist nicht der direkte Weg. Ich habe zwischendrin auch mal in Darmstadt Architektur studiert und habe dann in Frankfurt gewohnt. Bin aber praktisch hierher gekommen mit einer geborgten Kamera und einem Koffer und einem Traum, dass ich Fotograf in New York sein will. Das war zu meiner Studienzeit. Und da ich fand Architektur immer spannend, aber mein Traum war immer Fotografie. Und ich habe eben Architektur studiert, um was Akademisches in der Hand zu haben und habe auf Ratschläge gehört von Menschen um mich rum und es war auch gut, aber ich habe so nie die Leidenschaft gespürt und habe sie aber immer für Fotografie gehabt. Und dann bin ich in 1993 mit einem Freund zusammen zu Besuch nach New York gekommen und bin sofort, habe mich in die Stadt verliebt und habe gesagt, das ist meine Stadt. Ich will hier leben und ich will hier Fotograf sein. Und zwei Monate später bin ich mit einem Koffer und einer geborgenen Kamera hergekommen, habe meinen Leuten in Deutschland allen erzählt, ich probier's einfach mal 6 Monate und schauen, was passiert. Alle haben gesagt, ich bin verrückt. Ich habe gesagt, ich weiß, ich muss einfach versuchen. Ich will nicht später mal drüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn ich nach New York gegangen wäre. Ich dachte, ich mach's einfach. Und besser so, als dann eben eine Reue später zu haben. Und jetzt sind eben aus den 6 Monaten 31 Jahre geworden.
Wie hast du das gemacht? Es ist ja der Traum von vielen, nach New York zu kommen und hier ihren Traum zu verwirklichen. Aber es ist ja de facto schwer, hier Fuß zu fassen, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Du kanntest keinen, du hattest wahrscheinlich begrenzte Ressourcen. Wie hast du das dann losgetreten, dass sich Erfolg eingestellt hat?
Ja, ich hatte sehr begrenzte Ressourcen. Ich musste auch manchmal Kartoffeln mit Butter und Salz essen abends, anstatt mir Burger leisten zu können. Also es waren wirklich teilweise harte Zeiten. Aber ich habe einfach diese Leidenschaft so stark gespürt und ich habe mir gedacht, jede Woche, jeden Tag, den ich in diese Stadt zubringen darf, ist ein Geschenk, weil das ist mein absoluter Traum. Ich bin Feuer und Flamme für Fotografie und für New York. Und ich habe einfach alles dran gesetzt und ich habe gesagt, das muss einfach irgendwie gehen, egal was. Und habe, denke ich mal, was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach immer weitergemacht habe, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt zu hart, ich muss jetzt Kartoffeln mit Butter und Salz essen, ist alles schlimm, ist alles furchtbar, war es für mich ein Abenteuer. Ich habe gesagt, okay, jetzt, das ist eine Geschichte, die ich mal erzählen kann, dass ich Kartoffeln mit Butter und Salz habe essen müssen. Also für mich war das immer alles so eine Herausforderung und spannend und positiv, anstatt alles ist schlecht und alles ist hart und böse. Ich glaube, das ist, Dinge sind, was sie sind und es kommt darauf an, was man sich selber so daraus macht, wie man sie empfindet. Und ich fand es immer eine Herausforderung und ich fand es spannend und ich war jeden Tag, es war für mich ein Abenteuer, als ich damals zuerst herkam.
Jetzt fotografierst du Menschen, aber auch Mode, andere Sachen. Was hast du zum Beispiel, was sind so Highlights, die du abgelichtet hast?
Ja, also ich habe mit Mode eigentlich angefangen und mache das auch immer noch. Hab Modekunden, habe auch Magazinkunden, für die ich Magazintitel-Covers fotografiere. Es hat sich aber über die Jahre rauskristallisiert, für mich schon damals, also vor vielen Jahren, dass Mode, so gerne ich es mag und auch so gerne ich den Kunstaspekt von der Mode mag, weil ich liebe wirklich Kunstfotografie, was ich ja auch mache. Ich habe jetzt auch Ausstellungen und in Deutschland, auch in Amerika hier. Und dieser Kunst-Mode-Bezug hat mich immer fasziniert. Sowas wie Helmut Newton war immer mein Vorbild schon. Aber was sich für mich rauskristallisiert hat, war, dass wirklich Persönlichkeiten wie Schauspieler, Musiker, Politiker, Wirtschaftsmogule, das sind die Leute, die wirklich interessant sind für Menschen und die auch mehr Bestand haben und jetzt nicht so austauschbar sind wie Models. Und das war für mich immer das Spannende, Persönlichkeiten auch zu fotografieren.
Welche Person hast du fotografiert zum Beispiel? Was sind da für Highlights dabei gewesen?
Also von verschiedenen Richtungen wie Schauspieler. Ich habe Salma Hayek fotografiert, Catherine Zeta-Jones. Ich habe Daniel Brühl, den deutschen Schauspieler, fotografiert. Dann Supermodels wie Tyra Banks. Ich habe auch Sportler wie Usain Bolt fotografiert, Yao Ming. Dann amerikanische Wirtschaftsmogule, die man vielleicht in Deutschland jetzt nicht so sehr kennt, aber es sind so die Leute von Shark Tank, was ich glaube, die Höhle der Löwen auf Deutsch. Das sind also absolute Rockstars hier in Amerika, die wirklich die Wirtschafts Mogule, die Entrepreneurs sind die neuen Rockstars geworden. Die sind bekannter als Mick Jagger jetzt oder sowas. Also die haben da wirklich das übernommen, was früher so diese Rock-Idole waren, sind jetzt die Entrepreneur-Idole. Und da fotografiere ich, ich bin gut befreundet mit Kevin O'Leary und Damon John von Shark Tank. Das sind zwei, die jeder in Amerika kennt. Jeffrey Wright, der jetzt gerade Academy Award nominiert wurde, der Schauspieler. Liste geht weiter.
Liste ist zu sehen auf deiner Webseite, sollten wir auch sagen, oder zumindest einen Ausschnitt. Jetzt ist für jemanden, der Künstler ist, wie du ein Fotograf, New York natürlich toll, weil es hier unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite ist ja die Konkurrenz auch hier extrem hart. Und viele Leute sind schon reingeboren, gerade in Manhattan, in einem Milieu, wo sie schon in der Schule Beziehungen mitbekommen. Wie hast du dich hier gegen die Konkurrenz behauptet als anfänglich No-Name aus Deutschland?
Es war schwer, es war wirklich eine schwere Zeit, aber mich hat die Stadt auch wirklich, was einer der Hauptgründe, warum ich hierher gezogen bin, ich habe die Energie sofort gespürt von New York, diese geballte Energie, die meiner Meinung nach von Millionen von Menschen, die mit einem Traum hierher kommen. Das ist für meine Theorie, dass diese Insel Manhattan eine ganz spezielle Energie hat, weil du kommst ja nicht hierher, um to hang out oder to chill and relax. Du kommst hierher, weil du in Top von der Businesswelt sein willst. Du willst Top in Ballett. Du willst Top Maler sein, Künstler, Schauspieler, Fotograf. Das ist, wenn du wirklich in der großen Liga spielen willst, musst du nach New York. Und diese Energie von diesen Träumern, die hierher kommen, die ihren Traum erfüllen wollen, ist extrem, extrem stark. Und das hat mich so beflügelt, dass ich wirklich, ich habe es als Herausforderung gesehen. Ich habe gesagt, okay, jetzt erst recht, wenn immer Dinge nicht so toll gelaufen sind, habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht.
Aber mal so ganz konkret, wie bist du dann an Aufträge gekommen und hattest dann irgendwann auch mal genug, um hier überhaupt leben zu können?
Ich bin an Aufträge gekommen, dadurch, dass ich Klinken geputzt habe, wie man so sagt, Türklinken geputzt. Ich habe wirklich die Liste runter telefoniert, alle Agenturen angerufen, Modellagenturen, gesagt, ich bin aus Deutschland, Fotograf, ich würde gerne Models für sie fotografieren. Am Anfang musste ich das umsonst machen und dann nach ein, zwei Umsonst-Shoots, dann gab es dann ein bisschen Geld dafür. Dann habe ich also eben alle Agenturen angerufen. Dann daraus haben sich mehrere so Work Relationships ergeben, wo ich dann eben kleiner Jobs hatte, eben diese paar hundert Dollar hier, paar hundert Dollar da, und dann hat sich immer so von Monatsmiete zu Monatsmiete habe ich mich so durchgerungen. Und aus diesen ganzen Leuten, die man da kennenlernt und Kontakten, dann hat halt irgendjemand mal ein kleines Magazin angefangen, hat gesagt, oh ja, du kannst das für mein Magazin fotografieren. Dann hatte ich mein erstes Magazin Seite in der Hand und war so stolz drauf. Es war ein kleines Magazin, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, gibt's auch nicht mehr. Aber ebenso von, das Ding ist, ein kleiner Schritt nach einem anderen kleinen Schritt führt zu, über längere Zeit, zu großen Distanzen.
Gab's ein besonders herausforderndes, ein ganz besonders bemerkenswertes Shooting?
Ich kann mich erinnern, als ich Salma Hayek in Los Angeles fotografiert habe, das war sehr, sehr herausfordernd. Und zwar habe ich den Kontakt es war ein Fotoshoot für Elle Mexico. Und ich war damals in Mexico City und habe mit den Redakteuren gesprochen und habe ihnen gesagt, dass ich Salma Hayek für ein Cover vorschlage. Und die haben gemeint, ja, kannst du sie bekommen und so. Dann habe ich eben durch meinen Agenten Calls gemacht und dann hat sich das auch confirmed, dass wir sie bekommen können. Dann waren sie ganz happy. Und da wurde eben das Shooting mit Salma Hayek in Los Angeles, habe ich alles vorbereitet. Und dann eben so ungefähr eine Woche vor dem Shooting hat mich die Redakteurin angerufen und hat gesagt, Udo, was ganz Schlimmes passiert. Die Salma Hayek will zwar das Shooting mit uns machen, aber sie will, dass es ihre mexikanische Freundin, die auch Fotografin ist, sie will, dass sie fotografiert. Und natürlich, dann habe ich gesagt, wie geht denn sowas? Ich habe das alles vorbereitet. Das war meine Idee. Das ist überhaupt nicht fair. Und dann haben sie auch gemeint, nee, das finden sie nicht, überhaupt nicht cool. Und dass eben Celebrities manchmal so Sachen bringen, weil sie denken, dass sie eben alles machen können. Und dann stand die Redaktion, aber die standen neben mir und haben auch zu Salma dann gesagt, ist entweder fotografiert Udo oder sie machen es nicht. Und dann hat sie sich letztendlich dazu entschlossen, okay, ich fotografiere dann mit Udo für das Cover. Und dann kam sie eben zum Shooting an dem Morgen und hat fast nicht mit mir gesprochen, war ganz mies drauf, weil sie eben ihre Freundin reinbringen wollte. Und dann, als beim ersten Look haben fotografiert, dann hat sie angefangen, Spanisch mit mir zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, I'm so sorry, I don't speak Spanish. Und da hat sie gesagt, oh, so you don't speak Spanish and you're shooting for El Mexico with a Spanish actress. Dann wusste ich in dem Moment, es ist jetzt, wenn jetzt diese Energie ausgleitet, dann ist das ganze Shoot versaut und es ist eine ganz schlechte Stimmung. Dann habe ich in dem Moment, wo mich dann alle angeguckt haben, als sie mich so praktisch sowieso angeherrscht hat, warum ich kein Spanisch spreche, habe ich zu ihr gesagt, do you speak German? Und dann hat sie mich ganz perplex, hat sie mich angeschaut, hat sie gesagt, no. Und ich said, and you want to shoot with a German top photographer for magazine cover and you don't speak German? Und dann hat sie mich angeguckt und alle im Raum haben sie, oh je, hat sie mich angeschaut und dann hat sie angefangen zu lachen. Und von dem Moment war es Eis gebrochen. Und ich wusste eben, okay, jetzt ist alles okay, aber wenn ich da klein beigegeben hätte, wäre es wirklich schlecht gelaufen.
Hast du nochmal wieder fotografiert?
Leider nicht, aber das Shooting war super. Das war auf mehreren Covers und als das Shoot vorbei war, haben wir uns umarmt. Sie war ganz happy mit den Fotos und alles war gut. Aber da war mal, die Energie war kurz mal auf der Schneide.
Mit Prominenten fotografieren, das wollen wahrscheinlich die meisten. Ich war auch schon auf Vernissagen von dir hier in New York. Da gibt sich das Who is Who, die Prominenz, die Klinke in die Hand. Wie bist du in diese Welt reingebrochen? Das ist ja nochmal was anderes, generell erfolgreich zu sein, aber dass du durch diese Gate durchkommst, das ist ja schwierig. Wie hat sich das ergeben?
Also das hat sich eigentlich auch so entwickelt über die Mode, über Magazin-Shootings und dann eben als sich auch die Zeit verändert hat, wo eben die Models nicht mehr die Superstars waren, sondern mehr und mehr auch Schauspieler für Modetitel und Modestrecken fotografiert wurden, habe ich eben mit kleinen Schauspielern, kleinen Celebrities zuerst fotografiert und dann hat sich das eben so weiterentwickelt zu größeren und dann auf einmal, ich weiß auch, sowas wie bei Salma Hayek oder so, dachte ich auch, wow, das sind ja aber jetzt A-Listers und habe ich mich dann auch selber irgendwie zu mir gesagt, wow, das ist jetzt wirklich in eine Richtung gegangen, wo ich mir auch nicht vorstellen konnte, als ich erst hierher kam.
Ein Shoot, den ich sehr schön finde, der auch auf deiner Webseite ist, ist mit Meg Ryan. Für die, die mit dem Namen jetzt nicht direkt anfangen können, When Harry Met Sally and You've Got Mail. Wie sind die so persönlich? Wie ist das?
Also die Meg Ryan zum Beispiel ist persönlich total super angenehm. Sie hat so eine Zen-Energie. Ich kann mich auch erinnern, als ich sie das erste Mal fotografiert habe, dachte ich auch, wow, das ist Meg Ryan, das ist eine Legende, ikonische Schauspielerin. Und ich war auch wirklich schon ein bisschen excited, sie kennenzulernen. Und sie war wirklich, ihre Energie war ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, bei den meisten wirklich top Leuten, also die Top A-List Celebrities, die allermeisten sind wirklich, haben so eine ähnliche Energie, die sind so gelassen ein bisschen, auch die wissen irgendwie, wer sie sind, was sie können und sie haben auch dann, sind nicht so gestresst und sie sehen auch dann meine Arbeit normalerweise vor dem Shooting, die schauen sich das immer an und die sehen, okay, das kriegt der hin, der hat auch schon viele gute Sachen gemacht und dann ist so ein Mutual, also so eine gemeinsames Understanding, Verständnis da, wo sie sagen, okay, er macht seinen Job, ich mache meinen Job und ich muss mich da nicht stressen. Also das sind so die meisten A-Lister, sind so drauf. Die Leute, die manchmal so ein bisschen schwieriger sind oder ein bisschen nervous oder die ein bisschen schwierig zu fotografieren sind dann eher die denken, sie müssen beweisen, dass sie top Leute sind, aber sind eben noch nicht ganz da oder sind einfach nicht da. Also sind keine A-Listers.
Jetzt hast du die Energie angesprochen, die du aufbaust oder die fließt zwischen dir und den Leuten, die du fotografierst, den Menschen. Wenn man jetzt selber fotografiert wird, was ist denn da aus deiner Sicht zu beachten, damit man sich so gut wie möglich gibt, damit ein Fotograf gute Fotos machen kann?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und zwar ist das eben was, mit dem ich fast jedes Shooting deal, sei denn es irgendwie ein professionelles Model oder jemand, der laufend fotografiert. Die Energie muss irgendwie aufgebaut werden erstmal. Also da muss ein gutes Feeling da sein. Und wenn man fotografiert wird, was ich Leuten immer sage, was ganz, ganz wichtig ist, du musst praktisch, es ist zwar manchmal schwierig, aber du musst dir praktisch denken, okay, ist mir eigentlich nicht so wichtig mit dem Fotografieren gerade, die Kamera, whatever. Ich bin, wer ich bin und ich bin relaxed und was immer der Udo da hinter seiner Kamera macht, der weiß schon, was er macht und dann ist es alles nicht so ein großer, not such a big deal. Und man muss einfach normal atmen, man muss einfach sich selber sein, weil es ist nicht so attraktiv und sexy schön wie jemand, der sich selber sein will. Wenn jemand anders sein will oder sich denkt, okay, das ist meine bessere Seite, was mache ich jetzt oder hier. Wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann sieht's nicht gelassen aus und sieht nichts, dann sieht's insecure, unsicher aus und Unsicherheit übersetzt sich als nicht attraktiv und Selbstsicherheit ist sexy.
Bekommst du das mit, wenn jemand verspannt ist oder was rätst du? Also ausschlafen, gut in Stimmung sein oder ist dir das egal? Hauptsache der Mensch ist so, wie er ist in dem Moment.
Ja, ich meine, ausschlafen schadet nie, wenn man fotografiert wird. Aber manchmal geht es ja nicht so. Aber wirklich, ich würde sagen, ja, vorher einen guten Morgen vorher haben. Also wirklich auch, was immer man gerne macht, meditieren oder Yoga oder spazieren gehen.
Gibt es eine Uhrzeit, wo du sagst, also das ist eine gute Uhrzeit, um geshootet zu werden?
Das ist persönlich verschieden, weil manche Leute sind eher morgens, haben die Morgenenergie und dann ist es fast die beste Zeit, sie so am Morgen zu fotografieren. Ich glaube nicht, der super frühe Morgen ist für niemand so perfekt, glaube ich. Also so vor 8 oder so, glaube ich, muss man nicht unbedingt machen. Aber viele Leute haben Top-Energie, so 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens. Andere Leute sind eher dann so, die am Nachmittag aufblühen. So von daher ist es wirklich individuell.
Wir sind ja heutzutage alle Hobbyfotografen mit unseren iPhones. Was sind da deine besten Tipps?
Wenn Sie jetzt irgendwie ein Porträt von jemandem machen, da würde ich immer vorschlagen, die Tele-Linse anzumachen, die 2x oder 3x und weiter wegzugehen und dann eben das Porträt framen, also so praktisch so um die Brust rum und dann oben auch nicht zu viel Platz lassen. Aber das Gesicht sieht viel flacher und schöner aus mit einer Tele-Linse, wie diese normale Linse, die ist eher ein bisschen Weitwinkel und dann macht es deine Nase größer. Deswegen ist es ganz wichtig, mach das mal Test und du wirst sehen, oh wow, Udo hat mir da einen guten Tipp gegeben.
Was meinst du denn mit Tele-Linse?
So die, so diese Zoom, also dann iPhone oder Telefon hat ja normalerweise die normal, das steht 1x und dann so 2x, 3x, das wenn man praktisch so eher so ein bisschen closer, also näher zoomt. Das ist wichtig für, wenn du ein Porträt von jemand machen willst. Da gibt's jetzt auch ein Porträt-Feature, das tut ja auch schon mal mehr herzoomen. Das heißt, ist ein Objektiv, ein Teleobjektiv und das ist vorteilhafter für das Gesicht.
Fotografierst du digital oder hast du wirklich noch Film in deiner Kamera, in deinen Kameras?
Ich fotografiere digital. Also ja, früher Film fotografiert, aber eben schon seit langer Zeit digital.
Wie sieht denn die Zukunft der Fotografie aus deiner Sicht aus? Also das wird ja immer digitaler und wir fotografieren alle mit den iPhones. Meine Kamera ist seit Jahren in der Kiste und ist weggepackt. Ist das eine Konkurrenz für einen guten Fotografen, weil jeder Fotos machen und bearbeiten kann, so wie er sie gerne hätte?
Ja und nein. Ich glaube, da gibt es in gewissem Sinne, ja, das gibt jetzt mehr, wie gesagt, Fotografen oder in Anführungszeichen Fotografen. Und es gibt auch, die Werbung hat sich sehr verändert. Also viele Firmen, die werben jetzt nur noch durch Social Media. Also die ganze Werbeagenturwelt hat sich dramatisch verändert wie ein Erdbeben. Magazine sind wesentlich weniger populär. Es ist alles online und es ist ganz das meiste durch Social Media. Von daher hat sich auch so ein bisschen die Bildsprache verändert. Manche Firmen, für die ist das okay, wenn das iPhone-mäßig auch aussieht. Da ist es mehr so Content. Und Content heißt, dass ja immer was kreiert werden muss. Jeden Tag muss was Neues. Und wenn jeden Tag was Neues produziert werden muss, dann kann die Qualität einfach nicht so hoch sein, wie wenn es ein richtiges Shooting ist und mit richtigen Kameras und das. Aber das kommt auf die Firma drauf an. Und das ist auch so ein Ding, ist eine gute Frage, weil das ist ein Ding, was ich wirklich rausbekommen habe über die Jahre, fotografieren, ist, man muss sich immer irgendwie auch mit der Zeit gehen, sich anpassen und auch seine eigenen Sachen so machen, dass die auch in Zukunft existieren können. Und zwar, für mich ist es nicht mehr so viel normale Modekunden, weil viele von den normalen Modekunden machen jetzt eher nur Social-Media-Werbung. Die brauchen dann keine so richtig produzierten Fotos mehr. Da muss man eben sagen, okay, was mache ich? Ich fotografiere Celebrities, ich fotografiere High-End-Kunden, ich mache meine Kunstausstellung, ich verkaufe Kunst, also ich habe Galerien, die mich vertreten, ich verkaufe Kunst. Da muss man sich wirklich überlegen, was will man machen, was kann man machen. Es wird jetzt auch nochmal der nächste Schritt mit AI, auf Deutsch KI, kommen, künstliche Intelligenz. Das wird ganz viele Models ersetzen und auch Modelfotografien ersetzen.
Wie meinst du das? Weil Models künstlich geschaffen werden? Oder
ja, 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 ja. Das können Modeshootings künstlich erzeugt werden am Computer. Und die sehen teilweise so aus, als ob die absolut echt sind. Die können auch Menschen erzeugen am Computer. Die haben Pickel, die haben kleine Flaws, was heißt es auf Deutsch?
Hautunreinheiten.
Ja, Unreinheiten, also kleine Imperfektionen. Und die sehen total echt aus, aber die leben nicht, sondern sind nur am Computer erzeugt worden. Also es ist crazy, was ist der nächste Schritt ist. Und da muss man sich halt auch überlegen, wenn Kunden Geld sparen wollen und die können das dann irgendwann in Indien oder sonst wo, sind da Computer-Programmers, die kreieren denen ihre Modeshoots und ihre Models, dann ist ja natürlich auch, muss man sich drüber nachdenken, wie das dann weitergeht. Deswegen, man muss immer, glaube ich, davor auch vorausdenken. Das habe ich damals auch schon gemacht mit den Model-Shoots, wo ich immer gesagt habe, mir ist eine Celebrity und eine Persönlichkeit wesentlich wichtiger als Models. Und eben jetzt ist es auch so, jetzt geht es eben nochmal den neuen Schritt. Kunst und Persönlichkeiten sind was man nicht auf KI wirklich erzeugen kann. Natürlich kommt auf die Kunst an.
Gibt's jemanden, den du gerne fotografieren möchtest, den du noch nicht hattest?
Da gibt's mehrere Leute, die ich gut finde. So jemand wie Jeremy Irons oder Robert De Niro. So Leute, die wirklich Personalities sind. Keanu Reeves finde ich auch gut.
Ich habe eben gedacht, du siehst ein bisschen aus wie Jeremy Irons. Ein junger natürlich.
Danke. Ja, das ist witzig. Ja. Das höre ich auch wirklich auch ab und zu. Leute haben das schon vorher gesagt, ja.
Gibt es Aufträge, die du nicht annehmen würdest oder Geschäftsfelder, in die du nicht eintauchen wolltest?
Ja, also es gibt schon Aufträge, wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich sage, das bringt mir jetzt für mich gar nichts, die Person zu fotografieren und die hat auch kein gutes Image oder sowas, dann mache ich das lieber nicht. Also wenn es jetzt jemand ist, der wirklich kein gutes Image hat, dann denke ich mir, okay, das ist dann auch nicht gut, wenn ich die Person fotografiere. Also man muss da schon irgendwie auf sein eigenes Image auch gucken.
Würdest du Donald Trump fotografieren?
Das ist eine gute Frage.
Aber eignet sich Melania als Fotomodell?
Ja, sie hat ja früher auch mal so ein bisschen gemodelt und so. Aber ich glaube, ich würde Donald Trump fotografieren, weil ich versuche auch jetzt bei politischen Sachen versuche ich irgendwie immer objektiv zu bleiben, weil das ist diese ganze Spaltung, die es heutzutage gibt, das ist für mich so, das ist furchtbar, dass Leute so extrem geworden sind. Natürlich finde ich, also ich bin kein Fan von Donald Trump. Ich bin auch kein Fan von den meisten anderen Politikern, um ganz ehrlich zu sein. Und er ist aber eben eine Figur, die weltweit bekannt ist und auch ist schon eine Persönlichkeit. Von daher würde ich wahrscheinlich schon ja sagen.
Wir leben im Zeitalter der Filter, nicht nur Filterblasen, sondern auch viele Leute oder die meisten filtern ihre Fotos, insbesondere wenn es um Social Media geht. Wie viel retuschierst du? Wie viel wollen zum Beispiel auch Prominente ihre Fotos retuschiert haben? Und gibt es eine Grenze, wo du sagst, oder ab wann sagst du, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr?
Ja, also das ist auch eine gute Frage, weil da ist wirklich eine Linie da, wo man sagt, okay, das sieht jetzt ganz fake aus. Und dann ist es auch irgendwie nicht mehr, da stehe ich nicht dahinter. Da bin ich auch immer ganz, sage ich auch den Leuten vorher, es wird zwar retuschiert, aber es wird so retuschiert, dass es nicht retuschiert aussieht. Weil wenn es offensichtlich retuschiert aussieht, dann kann es auch jeder andere fotografieren. Dann ist es ja fast schon KI. Dann brauche ich da auch nicht fotografieren, sondern es muss wirklich so aussehen, dass ja, okay, manche Sachen macht man leicht weg und die anderen Sachen lässt man dran. Also es muss wirklich mit Feingefühl gemacht werden. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dann immer das Endresultat vorher zu sehen, bevor es veröffentlicht wird, damit ich da auch meinen Namen draufsetzen kann.
Jetzt bist du ja Künstler und hast auch Fotos von dir. Machst du die selbst oder lässt du dich da von Freunden oder Kollegen fotografieren?
Da lasse ich mich von Freunden und Kollegen fotografieren, ja.
Was hast du noch für eine Beziehung zu Deutschland? Du hast eben gesagt, du hast dort auch Ausstellungen. Hast du noch eine starke Bindung? Bist du da oft?
Ich bin leider nicht so oft, wie ich gern wollte, vor allem in letzter Zeit. Natürlich während Covid und nach Covid auch was weniger. Aber jetzt bin ich schon wieder ab und zu da gewesen. Ich hatte Ausstellungen in Stuttgart vorher schon und vor längerer Zeit auch in Berlin, Köln. Aber ich habe eben auch Familie dort und ab und zu auch Bookings oder Kunstausstellungen und dann verbinde ich das immer auch mit meiner Familie. Meine Eltern leben nicht mehr, aber wir sind eine große Familie. Ich habe zwei Brüder und zwei Schwestern. Ein Bruder lebt in Kalifornien, den sehe ich auch ab und zu. Und dann die anderen leben in Deutschland und die sehe ich dann immer, wenn ich in Deutschland was zu tun habe.
Jetzt bist du seit mehr als 30 Jahren in New York und hast deinen Weg gemacht als Fotograf, hast dich etabliert mit kleinen Schritten zu größeren, wie du sagst. Hast du noch Ziele?
Ja, klar. Es geht immer weiter. Ich will meine Kunstausstellung noch mehr ausbauen. Ich habe also Kunstprojekte im Sinne, die ich realisieren will. Ich habe Galerien auch im Auge, in denen ich gern wäre oder auch mal ein Museum irgendwann, Bücher, die ich veröffentlichen will. Also da gibt es eine ganz viele spannende Sachen.
Lasst uns über Tipps reden. Welche Tipps, Udo, hast du für junge Menschen, die so einen ähnlichen Weg gehen oder so einen ähnlichen Drang verspüren, sich zu verwirklichen?
Wenn du was findest in deinem Leben, was deine Leidenschaft ist und du merkst es und du spürst es ganz stark, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, das zu verfolgen. Und wenn es auch schwierig wird, wenn das wirklich deine Leidenschaft ist, dann weißt du das auch und dann weißt du auch, dass es Schwierigkeiten geben wird, dahin zu kommen, wo du willst. Aber das ist alles nicht negativ, sondern das ist alles eine positive Herausforderung und es macht Spaß, dran zu bleiben. Und es macht auch Spaß, mal keinen Erfolg zu haben und zu sagen, okay, das ist jetzt aber erst recht. Es ist wirklich so eine Einstellungssache. Wenn du sagst, okay, es ist alles so schwierig und ich mache jetzt was anderes, ich settle für was anderes, dann ist es halt das Problem, wenn es wirklich deine Leidenschaft ist, dann glaube ich, dass du hinterher dieses Reuegefühl irgendwann mal hast und sagst, oh, wäre ich doch nur dran geblieben und hätte ich doch nur. Und für mich war das schon immer so, Reue ist für mich das allerschlimmste Gefühl, wenn ich mir denken muss, dass ich in 10 Jahren von jetzt denke, oh man, hätte ich doch das gemacht, dann mache ich es lieber. Und wenn ich auf die Schnauze falle, falle ich auf die Schnauze, aber dann muss ich mir hinterher nicht vorhalten, dass ich es nicht versucht habe. Also mein Tipp ist, versuch's einfach, mach's einfach und wenn das Gefühl wirklich stark genug ist, dann bleibst du auch dran.
Viele Leute träumen vom Auswandern und New York steht ganz oben auf der Liste. Ich meine, da gibt's auch viele Fehlwahrnehmungen. Was würdest du Leuten sagen, worauf man sich einstellen sollte, wenn man hierher kommen will und erfolgreich arbeiten will?
Auf alle Fälle, man muss sich darauf einstellen, dass man aus seiner Komfortzone total herausgerissen wird. Wenn es jemandem wichtig ist, dass er so seinen Komfort auch um sich herum hat und alles so ein bisschen organisiert und kontrolliert und ich will das genau jeden Tag und ich will nicht so das unbedingt machen, vergiss es, dann ist New York nicht deine Stadt, dann bist du hier fehl am Platz. Du musst deine Komfortzone verlassen, du musst dich versuchen, dich jeden Tag zu motivieren, weil ansonsten machst du hier gar nichts, weil hier geht's alles ab, schnell ab. Hier ist top of the top in jedem Bereich, die Leute sind hier. Hier spielst du praktisch in der großen Liga und du musst wirklich auch dazu bereit sein, Aufopferungen aufzubringen. Aber das macht man auch gern, wenn es was ist, was man liebt, also meiner Meinung nach.
Bereust du irgendwas? Was war in deinem Leben, in deinem Berufsleben, wo du sagst, bereue ich?
Ja, es gibt immer so Sachen, so Einzelheiten, wo ich denke, ja, hätte ich doch das mal gemacht oder hätte ich doch den Job angenommen, dann hätte es vielleicht sowas. Es gibt so Kleinigkeiten, aber ich muss sagen, es ist nichts, wo ich sage, okay, jetzt das ist eine ganz große Reue, weil wenn ich jetzt so mein Leben anschaue, was ich mache, es ist nicht immer alles perfekt. Man will auch oftmals anders. Wie gesagt, ich habe auch noch Ziele. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht alles total traumhaft. Aber wenn ich mir es mal im Großen und Ganzen so angucke, ich habe Ich habe ein Loft in New York City. Wenn ich auf den Balkon gehe, auf meinen Balkon gehe, schaue ich auf den Madison Square Garden runter. Das Loft ist 250 Quadratmeter. Ich lebe hier mit meiner Freundin, die ich seit fünf Jahren zusammen bin. Wir verstehen uns super toll. Und wir haben ein kleines Wochenendhäuschen, 1,5 Stunden von New York in North New Jersey. Und das ist ein kleines Häuschen direkt an einem See. Wir haben einen Kanuen, wir haben ein Tretboot. Das ist ein See, wo keine Motorboote fahren dürfen. Da sieht man dann die Adler über den See fliegen. Und ich muss mich kneifen, wenn ich da hingehe, sage, das gibt's auch gar nicht. Und wenn ich zurück nach New York komme und auf dem Balkon sitze und ein Glas Bier trinke und runterschaue, denke ich auch, das gibt's auch gar nicht. Also wie gesagt, ich glaube, das sind so Dinge, von denen ich geträumt habe. Das waren alles Wunschträume in meinem Leben. Ich wollte immer mal an einem See wohnen auch und ich wollte immer schon in New York leben. Und das Verrückte ist, wenn man dann so da sitzt und sagt, hey, das ist wirklich passiert. Und ich glaube, das ist, also wenn man wirklich was so liebt und dranbleibt und sich das immer vor Augen hält, dann passiert es auch irgendwann.
Was würdest du sagen, hast du von den Amerikanern gelernt?
Was ich von den Amerikanern gelernt habe, ist, mach's einfach und denk nicht immer drüber nach, was sein könnte, was Vorschrift ist, was die Prozedur ist. Vergiss das alles. Das ist deutsches Denken. Und ich sage jetzt nicht, dass es generell schlecht ist, aber wenn du wirklich was hier in Amerika machen willst oder meiner Meinung nach im Allgemeinen in der Welt was machen willst, mach's einfach und denk über die Konsequenzen oder die Sachen hinterher nach, aber fang's einfach an. Die Amerikaner, die machen Dinge einfach und dann die Details werden hinterher gelöst. In Deutschland werden Details durchgedacht, solange, dass es irgendwie entweder nicht oder spät gemacht wird und von daher nicht so erfolgreich ist. Also das ist mein Hauptding. Zum Beispiel auch ganz kurz, als ich hierher nach Amerika kam und hier zu Kunden gegangen bin, dann wollten die immer nur meine Arbeit sehen. Und, you're from Germany, what's your work? Let me look at your work. Lass mich deine Arbeit anschauen. Als ich dann eben auch Agenten in Deutschland hatte nach ein paar Jahren und dann zurück nach Deutschland bin und meine Arbeit dort gezeigt habe, war es oft so, dass ich eben bei Terminen in großen Agenturen hieß es, okay, bevor sie mein Buch erst aufgemacht haben, haben sie gefragt, ja, so, wo haben sie studiert? Ich habe nicht Fotografie studiert. Aha, wem haben Sie assistiert? Hab niemanden assistiert, habe es mir einfach selber beigebracht. Aha, bevor die Arbeit angeschaut wird, wird erstmal der Hintergrund gecheckt. Und hier in Amerika interessiert es keinen. Sie wollen die Arbeit sehen.
Könntest du dir heute vorstellen, nochmal in Deutschland zu leben?
Ich sag niemals nie. Also für mich ist es, wenn Leute sagen, könntest du dir vorstellen, aus New York wegzuziehen? Ich sag niemals nie, ich kann mir es nicht direkt vorstellen, weil ich lebe mein Leben hier und ich glaube, ich bin jetzt auch schon, obwohl ich natürlich Deutscher bin und auch viele deutsche Eigenschaften habe, bin ich doch irgendwo nicht mehr der Deutsche, der ich vor 30 Jahren war oder der Deutsche, die jetzt auch in Deutschland sind. Ich bin schon anders, glaube ich, und es wäre für mich schon sehr schwierig, mich wieder einzugehen. Ich lieb's dort zu sein, ich liebe Schnitzel zu essen und Fassbier zu trinken und mit meinen Freunden und mit meiner Familie zusammen zu sein. Aber ich freue mich auch schon immer, wenn ich wieder zurück nach Hause, nach New York komme.
Eben hast du deine Kartoffel- und Salzzeit erwähnt und wir wollen unseren Hörern ja auch immer so ein bisschen Mut und Inspiration auf den Weg geben. Was waren so echt harte Zeiten? Gab es Zeiten, wo du keine Aufträge an Land ziehen konntest oder irgend sowas in der Art? Und wie bist du darüber hinweggekommen?
Vor allem am Anfang, ganz am Anfang, gab es eben so Zeiten, wo ich wirklich von Monat zu Monat immer überlegt habe, wie zahle ich jetzt die Miete, wie kratze ich das zusammen? Ich brauche jetzt noch einen Job vor dem Monatsende, sonst schmeißt mich der Vermieter raus, so auf die Art. Aber so Sachen machen einen auch wirklich, die machen dir Feuer unterm Hintern, meiner Meinung nach. Wenn du irgendwo bequem wohnst und deine Eltern zahlen dir die Miete oder du hast irgendwie ein mietkontrolliertes Apartment wo du dich nicht arg drum kümmern musst, um die Miete zu bezahlen, ist immer ein, dann hast du nie so dieses Feuer, glaube ich. Ich glaube, diese solche Extremsituationen, da realisierst du wirklich, dass du dich bewegen musst, dass du was machen musst. Und es gab auch dann später, natürlich, es gab immer Situationen, vor allem wenn man dann mehr Overhead auch hat und dann auf einmal die Aufträge nicht mehr so toll sind, da muss man sich immer überlegen, was mache ich jetzt? Aber da muss man einfach wirklich nach vorne arbeiten und sagen, okay, jetzt erst recht, was kann ich jetzt noch machen? Ich brauche diese Aufträge, so setz dich hin und mach was. Also
wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der ist Banker und der wusste nicht, dass wir uns kennen. Der hat mir ganz begeistert von seinem tollen Fotografen erzählt, Udo, und hat ihn sehr empfohlen. Und ich wusste gar nicht, also als Normalsterblicher, wenn man jetzt zum Beispiel nach New York kommt, man kann dich auch so buchen.
Ja. Und zwar das ist auch so ein Ding, was ich vorhin erzählt habe. Man muss wirklich auch sich überlegen, was sind meine Jobs, was kann ich machen? Und eins der Dinge ist, dass ich auch Headshots mache, also viel Corporate Headshots. Ich mache ja auch praktische Porträts und Headshots für Schauspieler, für Corporate Leute, für Business Moguls, aber auch eben für Banker, für Leute, die Geld haben, um sich einen guten Fotografen zu leisten für Headshots. Also es ist so ein Ding, das auch nicht durch AI ersetzt werden kann, meiner Meinung nach, weil du musst ja, Headshots sind so wichtig geworden, Porträts, LinkedIn, jeder schaut sich die Leute vorher an und in Sekundenschnelle wird da geklickt, okay, den rufe ich zurück oder den rufe ich nicht zurück. Also ich glaube, das ist heutzutage für jede Person wichtig geworden ist, einen guten Shot zu haben, wo man positiv drauf aussieht.
Was ist denn ein guter Shot aus deiner Sicht? Also wenn man jetzt ein Bild braucht für LinkedIn?
Ja, also erstmal, dass eben das Foto eine gute Auflösung hat und dass man eben die Person gut drauf sieht und dass die Person, dass es eben auch kein busy, distracting Hintergrund ist und dass eben die Person positiv aussieht, dass man denkt, okay, mit dem Mann oder mit der Frau könnte ich zusammenarbeiten. Also das sieht wie jemand aus, der weiß, was sie macht und gut drauf ist. Also nicht negativ und eben diese Positivity muss man rausbringen im Bild.
Positivity ist ein gutes Schlusswort, Udo. Vielen Dank, dass du uns heute das Interview gegeben hast. War total interessant und auch mal wirklich was anderes. Dankeschön.
Dankeschön und viele Grüße nach New York.
Danke euch. Hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.